Ich bin immer wieder begeistert, dass die Einschränkungen, die wir wegen der Corona-Krise auf uns nehmen müssen, auch so wunderbare Dinge freisetzt, die wir vorher nie gehört haben. Danke euch für dieses wunderbare Singen und wir konnten das einfach ganz entspannt genießen. Wie schön. Im Evangelium haben wir die Frage eben gehört, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Diese Frage klingt ein bisschen weltfremd, muss ich sagen, aus zwei Gründen. Zum ersten fragt heute kaum noch jemand nach der Ewigkeit. Warum auch? Uns geht's doch hier so gut. Und vielen reicht das. Es hat mal jemand gesagt, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Brauchen wir nicht. Wer fragt schon nach Ewigkeit? Und wenn doch, dann würden wir eher fragen, muss ich bei Gott etwa was tun, um die Ewigkeit zu bekommen? Doch wohl nicht. Gott ist doch die Liebe in Person. Wenn überhaupt, dann verschenkt er doch alles, was er zu geben hat. Das Evangelium von der freien Gnade, ohne unser Zutun, das haben wir doch reichlich gepredigt und gehört und verinnerlicht. Die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen, passt weder in unsere Zeit noch in unsere Kultur. Passt auch nicht zu unserem Gottesbild. Wir sind einfach zu satt dafür. Uns geht's zu gut. Klar, es geht nicht allen gut, längst nicht, das wissen wir auch. Wenn die Frage lauten würde, was muss ich tun, um glücklich zu werden? Oder um wieder gesund zu werden, um erfolgreich zu sein im Leben. Was muss ich tun, um Freunde zu gewinnen? Dann sieht das alles schon ganz anders aus. Lebensratgeber haben einen großen Markt. Menschen suchen Rat, weil sie alleine in diesem eigentlich so satten Leben nicht wirklich gut klarkommen. Eben haben wir die Geschichten oder einzelne der Geschichten von den Wüstenvätern gehört. Christliche Wüstenväter. Viele wissen gar nicht, wer das überhaupt ist. Selbst in der Vorbereitungsgruppe haben manche gedacht, steht das irgendwo in der Bibel? Das klingt so nach Bibel, aber irgendwie auch nicht. Da ist so ein bisschen Humor drin. Das wird man nicht mehr vergessen. Die beiden alten Männer, die versucht haben, sich zu streiten über einen Ziegelstein und dann merken, irgendwie geht das gar nicht. Recht haben sie. Und trotzdem, so viele Menschen fangen Streit an wegen etwas, was sie für wichtig halten. Die einfachen und einleuchtenden Antworten und Erkenntnisse der Wüstenväter werden bis heute gelesen, gehört. Wo kommen sie eigentlich her? Im spätbyzantinischen Reich, also dem 4. oder 5. nachchristlichen Jahrhundert, da hat das Oströmische Reich eine Blütezeit erlebt. Während im Westen schon die Germanen einfielen und alles zusammenbrach, herrschte im Byzantinischen Reich eine Zeit lang Frieden und Wohlstand. Die Menschen lebten in Sicherheit und die Christen konnten nach 300 Jahren der Verfolgung endlich mal erleben, wir können unseren Glauben frei leben. Ja, es ist die vom Staat geförderte und anerkannte Glaubensgemeinschaft, die Christen, auf einmal. Wir können große Kirchen bauen, prachtvolle Bauten, die zum Teil noch heute stehen. Die Hagia Sophia in Istanbul, die jetzt wieder in den Medien war, kommt aus dieser Zeit. Die Geburtskirche in Bethlehem, das Katharinenkloster auf dem Sinai und auch Teile der Grabeskirche in Jerusalem. Wer diese Kirchen kennt, die sind aus dieser Zeit. Da ging es auf einmal ganz komfortabel zu, gerade auch den Christen. Es war nicht mehr gefährlich oder riskant, sich zu Jesus zu bekennen. Andersrum, wer in diesem Oströmischen Reich Beamter werden wollte, der musste eine Taufe vorweisen. 100 Jahre vorher war das lebensgefährlich. Und in dieser Zeit, als es allen so gut ging, entstand unter denen, die es ernst meinten mit ihrem Glauben, eine Bewegung. Männer, manchmal auch Frauen, erkannten, wenn wir den Glauben wirklich in unseren Alltag ganz hineinnehmen wollen, brauchen wir einen Cut. Wir müssen hier raus. In Ägypten, in Alexandria, dieser Weltstadt, am Nil, an der Nilmündung, zogen die Leute aus der Stadt raus und gingen in die Wüste. Suchten sich Orte, wo eine Wasserquelle in der Nähe war, legten einen Gemüsegarten an, hatten vielleicht eine Höhle, in der sie sich zur Nacht zurückziehen konnten und wenn die Sonne zu heiß schien. Und das reichte. Im Nahen Osten, in der judäischen Wüste, findet man bis heute Hunderte, Tausende solcher Höhlen, in denen mal Einsiedler gelebt haben. Wüstenmenschen wurden sie genannt, Eremiten. Eremos ist die Wüste, Eremit war der, der in der Wüste lebt. Jeder für sich allein. Ab und zu haben sie Kapellen errichtet, kleine, aus Steinen zusammengebaute Häuschen. Da versammelten sich dann manche am Sonntag zum Gottesdienst und dann gingen sie wieder auseinander, jeder für sich. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Wie lebe ich meinen Glauben? Über einem Eingang einer dieser alten Höhlen, die ich mal besucht habe, steht ein griechisches Wort. Ein Wort. Mone. Heißt übersetzt bleibe. Menein heißt bleiben. Im Lied haben wir es eben gehört. Bleibt in mir und ich in euch. Dann bringt ihr viel Frucht, hat Jesus so gesagt. Und wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe. Darum ging es ihnen. In Jesus bleiben. Mit allen Gedanken, mit allem, was man tut und sagt und auch schweigt. Zeit zum Beten sich zu nehmen, die Stille aushalten, nicht nur mal eine halbe Stunde oder ein stilles Wochenende, sondern sehr lange. Die Gedanken sortieren, hören, langsam und vorsichtig mit dem Reden werden. Das war wohl das Geheimnis, weshalb es sich dann rumsprach, dass diese Menschen in der Wüste gute Ratgeber sein können. Unbedachte, schnell dahergesagte Worte können ja so oft verletzen. Natürlich war das kein Modell für alle, sondern es waren Einzelne, die da rausgingen. Die meisten Christen lebten ihr Leben ganz normal, mit Alltag, mit Ehe, Familie, Beruf und den Sorgen, die das alles mit sich bringt. Und gelegentlich gingen sie hinaus zu diesen Wüstenvätern. Die erschienen so frei, frei von allen Bedürfnissen. In der Vorbereitung auf heute habe ich einige dieser Geschichten rausgesucht aus einem Buch und eine Geschichte hatte ich nicht markiert. Und dann blätterte ich nochmal durch und stieß wieder auf diese Geschichte und dachte, komisch. Irgendwie hatte ich erst so einen Widerstand, aber dann merkte ich, doch, die drängt sich geradezu auf. Es ist eine Geschichte von einem Bruder, der selber auch in der Wüste lebte und den eine Frage bewegte, die wir eben im Evangelium auch schon gehört haben. Wie kann ich das Heil erlangen? Offenbar war ihm die Antwort von Jesus nicht genug. Er hatte nämlich genau das getan, was Jesus gesagt hat, seinen Besitz hinter sich gelassen, war in die Wüste gegangen und hat dann gemerkt, er findet keinen Frieden. Und dann machte er sich auf zu einem der Altväter, der schon lange Eremit war. Und dieser Altvater, von dem wird Folgendes erzählt. Ein Bruder kam zum Altvater Makarios, dem Ägypter, und sagte zu ihm: Vater, sag mir ein Wort. Wie kann ich das Heil erlangen? Der Greis belehrte ihn: Geh hin zum Grabmal und verhöhne die Toten. Der Bruder ging also hin, verhöhnte die Toten und warf mit Steinen auf das Grabmal. Dann kam er zurück und berichtete dem Greis. Der fragte: Haben sie dir nichts gesagt? Er antwortete: Nein. Da sprach der Greis zu ihm: Geh morgen wieder hin und lobe sie. Der Bruder ging hin und lobte sie und sprach: Ihr seid Apostel, ihr seid Heilige, Gerechte vor dem Herrn. Und er kam zum Greis und berichtete: Ich habe sie gelobt. Und der fragte ihn: Haben sie nichts geantwortet? Der Bruder antwortete: Nein. Da belehrte ihn der Greis: Du weißt, wie sehr du sie geschmäht hast, und sie antworteten dir nicht, und wie viel du sie gelobt hast, und sie haben dir nichts zu sagen gehabt. So musst auch du sein, wenn du das Heil erlangen willst. Werde ein Leichnam, beachte weder das Unrecht der Menschen noch ihr Lob, wie die Toten, und dann wirst du gerettet werden. Also das Gemeinsame an der Antwort von Jesus an den Reichen und von diesem Altvater an seinen Bruder ist die Botschaft: Das Heil erlangt man, wenn man hier im Leben frei wird. Jesus sagt: Mach dich frei von den Bindungen des Besitzes. Wer materiell reich ist, der lebt mit einer Gefahr. Viele Güter nehmen unser Denken gefangen. Erfüllung im Leben durch Reichtum zu gewinnen, das ist zu vergleichen mit einem, der Salzwasser trinkt, um seinen Durst zu stillen. Der wird immer nur noch durstiger und noch gieriger. Wer den Isenheimer Altar kennt, der weiß vielleicht, dass auf einer dieser Tafeln auch so ein Wüstenvater abgebildet ist, der heilige Antonius. Wir stellen uns ja das Dasein so eines Wüstenvaters oder eines Mönches so ein bisschen vor wie so eine Buddha-Statue. Ein etwas wohlgenährter, freundlich lächelnder, tiefenentspannter Mann, der da sitzt und einfach nur das Leben genießt. Selig schon hier auf Erden. Die Wüstenväter berichten von ganz anderen Erfahrungen. Und auch jener Antonius auf dem Isenheimer Altar wird dargestellt als ein Mann in Panik, der angegriffen und bestürmt wird von ganz hässlichen Monstern und Dämonen. In der Stille der Wüste beginnt der geistliche Kampf erst richtig. Wenn die äußerlichen Ablenkungen leiser werden, dann steigen die Dämonen in einem auf. Jeder, der sich mal in die Stille begibt, kann von dieser Erfahrung erzählen. Der Altvater Makarios sah bei seinem Mitbruder genau diese Gefahr. Er machte sein Glück vom Urteil anderer abhängig. Er dachte immer darüber nach, was denken andere über mich? Und das kenne ich von mir doch auch. Und damit war dieser Bruder in eine Gefangenschaft geraten. Werde ein Leichnam ist ein sehr drastisches Bild. Und deswegen hatte ich diese Geschichte ja erst auch aussortiert. Es ist wirklich nur ein Bild für diese eine Herausforderung. Frei zu werden von der Meinung anderer. Da mag einer über dich urteilen, egal ob kritisch oder positiv. Bruder Makarios sagt dir, es hat keine Bedeutung für dich. Alle eure Sorgen werft auf Jesus. hat Petrus uns geraten. Heute ist das der Wochenspruch. Auch die Sorge, wie stehe ich denn da bei denen? Wirf sie auf Jesus. Was andere über dich denken, hat keine Bedeutung, außer dieser andere hat dich lieb. Das ist die Ausnahme. Wenn jemand dich liebt, dann hör sehr aufmerksam hin, ob er dich lobt oder ob er dich tadelt. Denn die Liebe will immer das Gute für den anderen. Und durch einen Liebenden redet Gott. Amen.